Manchmal scheint alles gegen uns zu stehen, Umstände geraten außer Kontrolle, innere Fesseln lassen sich nicht lösen und Schuldgefühle rauben die Kraft. In solchen Momenten stellt sich die Frage, ob Jesus heute wirklich stärker ist als das, was uns bedroht oder lähmt. Matthäus berichtet von einer Folge von Begebenheiten, in denen sich zeigt, dass der König, der selber äußerlich nichts besitzt, doch eine unvergleichliche Autorität trägt, eine Autorität, die bis in unser Leben hineinreicht. Der König mit Autorität über Sturm und unsichtbare Mächte. Die Szene auf dem See Genezareth ist äußerlich rasch erzählt, ein Boot, ein plötzlicher Sturm, erfahrene Fischer, die in Panik geraten, und ein müder Herr, der im Heck schläft. Doch Matthäus deutet an, dass mehr geschieht als ein Wetterumschwung. Der Weg des Königs führt über das Wasser hin zu einem Gebiet, in dem Dämonen ausgetrieben werden sollen. Gerade auf diesem Weg bäumt sich das Meer auf, als wolle es den Durchzug des Sohnes Gottes verhindern. Wenn Jesus sich erhebt und Wind und Wellen bedroht, spricht er nicht zu anonymen Elementarkräften. Er redet in königlicher Autorität in einen unsichtbaren Konflikt hinein. Was Paulus später weit entfaltet, klingt hier bereits an, denn unser Ringkampf richtet sich nicht gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Fürsten, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit im Himmlischen. Der Sturm ist daher nicht nur Wetter, sondern Bühne für eine Auseinandersetzung zwischen dem König und den Mächten, die sein Kommen hassen. Als der Herr und die Jünger auf dem Meer unterwegs waren, um die Dämonen auszutreiben, begann etwas in der Luft und unter dem Meer, ihnen Schwierigkeiten zu bereiten. In der Luft befanden sich die gefallenen Engel, und im Wasser waren die Dämonen. Daher richtete sich das Gebot des Herrn in Wirklichkeit nicht an die Winde oder an das Meer, sondern an die gefallenen Engel in der Luft und an die Dämonen unter dem Wasser. Eine Zurechtweisung gilt nicht leblosen Dingen, sondern solchen, die Persönlichkeit haben. Bemerkenswert ist, wie der König in dieser Lage erscheint, nicht als unnahbarer Held, sondern als der, der müde geworden ist und schläft. Gerade so zeigt sich, dass seine Autorität nicht aus äußerer Überlegenheit, sondern aus seiner Person und seinem Wort kommt. Er braucht keine Vorbereitung, keinen Kraftakt, kein sichtbares Rüsten, ein einziger Befehl genügt, und es entsteht eine große Stille. Die Jünger erleben den Kontrast zwischen ihrem inneren Aufruhr und der souveränen Ruhe des Herrn. Ihr kleiner Glaube zeigt sich darin, dass sie mehr von den Wellen beeindruckt sind als von seinem Wort. Der Weg zu einem reiferen Vertrauen führt nicht daran vorbei, sondern durch dieses Erschrecken hindurch hin zu einer neuen Wahrnehmung, der König ist im Boot, auch wenn er schweigt, seine Autorität wirkt, auch wenn er zu schlafen scheint. Darum verbindet die Schrift die Frage nach unserem Glauben mit dem Hören auf das Wort des Königs. Es heißt, also kommt der Glaube aus dem Hören, und das Hören durch das Wort Christi. Nicht die Intensität unserer religiösen Gefühle, sondern die Verlässlichkeit seines gesprochenen Wortes trägt durch die Stürme. Wenn er gesagt hat, dass wir ans andere Ufer gelangen, dann ist kein verborgener Widerstand im Luftraum und kein Aufruhr der Tiefe stark genug, sein Ziel zu vereiteln. Für das Herz ist es befreiend, zu merken, der Kampf ist real, die unsichtbaren Mächte sind nicht Einbildung, aber sie sind gebundene Mächte. Sie stehen unter einem Befehl, der über ihnen ausgesprochen worden ist. So gewinnt die Geschichte vom gestillten Sturm einen tröstenden und zugleich nüchternen Ton. Sie verschweigt die Dunkelheit nicht, weitet aber den Blick über die Wellen hinaus. Wer mit diesem König unterwegs ist, wird Stürme kennen, wird die Bedrohlichkeit spüren, wird sich vielleicht selbst im Ruf der Jünger wiederfinden. Und doch darf mitten darin eine stille Gewissheit wachsen, der in menschlicher Schwachheit mitfährt, ist derselbe, dessen Wort Himmel, Erde und unsichtbare Mächte ordnet. Wenn seine Stimme unser Inneres erreicht, wenn wir uns von seinem Wort her neu ausrichten lassen, werden die Wellen nicht sofort verschwinden, aber sie verlieren das letzte Wort. Der Weg des Bootes mag schwanken, aber der Kurs des Königs mit uns bleibt fest. Denn unser Ringkampf richtet sich nicht gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Fürsten, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit im Himmlischen. Und er spricht zu ihnen, was seid ihr furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Wer den König im Boot erkennt, darf auch im Sturm damit rechnen, dass unsichtbare Widerstände bereits unter seiner Autorität stehen, Der Glaube wächst, indem er sich weniger an der Höhe der Wellen und mehr an der Verlässlichkeit seines Wortes orientiert. Der König, der Dämonen austreibt und unheilige Lebensweisen entlarvt. Wenn Jesus in das Gebiet der Gadareneser kommt, betritt er eine Zone, in der sich geistliche Unordnung und gesellschaftliche Gewohnheit durchdringen. Zwei von Dämonen besessene Männer kommen ihm entgegen, gebunden von einer Macht, die sie zerstört und zugleich die Umgebung terrorisiert. Die Dämonen wissen genau, wem sie gegenüberstehen, und sprechen ihn als Sohn Gottes an. Sie kennen das kommende Gericht und fürchten es, bevor es sichtbar eintritt. Ihre Bitte, in eine Schweineherde fahren zu dürfen, zeigt, wie eindeutig die Machtverhältnisse sind. Sie können nur an den Ort, den der König ihnen zugesteht. Und er sprach zu ihnen, geht! Sie aber fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und siehe, die ganze Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, und sie kamen um in dem Gewässer. Ein einziges Wort reicht aus, um eine lange Kette unsichtbarer Knechtschaft zu zerbrechen. Die Dämonen, die nicht vor der Zeit gequält werden wollten, baten den Herrn Jesus, wenn du uns austreibst, so sende uns in die Herde der Schweine. Dass die Dämonen ihn baten, zeigt, dass sie unter der Macht und Autorität des Königs standen. In Vers 32 heißt es, und er sprach zu ihnen, geht. Da fuhren sie aus und fuhren in die Schweine, und siehe, die ganze Herde stürzte den Abhang hinab in das Meer und kam in den Wassern um. Das Wort geht war der autoritative Befehl des Königs, und die Dämonen gehorchten ihm. Dass die Dämonen sich ausgerechnet in unreine Tiere flüchten, ist kein Zufall. Nach dem Gesetz war das Schwein unrein, das Schwein, denn es hat gespaltene Hufe, und zwar wirklich aufgespaltene Hufe, aber es käut nicht wieder, unrein soll es euch sein. Die Verbindung von dämonischer Besetzung und Schweineherde legt offen, wie sehr eine ganze Wirtschaftsform auf etwas gründet, das in Gottes Augen unrein ist. Als die Herde im Meer umkommt, bricht nicht nur eine dämonische Präsenz, sondern auch eine ökonomische Struktur zusammen. Das Königtum Jesu richtet sich nicht nur auf individuelles seelisches Ergehen, sondern stellt Lebensweisen, Erwerbsmodelle und stillschweigende Kompromisse in Frage. Wo er seine Autorität ausübt, wird sichtbar, worauf Menschen ihr Sicherheitsempfinden gebaut haben. Die Reaktion der Stadtbewohner ist ernüchternd. Statt den Befreiten zu feiern und den König zu ehren, bitten sie ihn, ihre Gegend zu verlassen. Der Verlust der Schweine wiegt für sie schwerer als die Freiheit der Männer. Damit tritt etwas ans Licht, das bis heute unter der Oberfläche menschlicher Religiosität schlummert. Man kann den Einfluss der Dunkelheit beklagen und zugleich an den Formen festhalten, die diese Dunkelheit stützen, solange sie Gewinn bringen. Das Königtum der Himmel ist jedoch nicht ergänzend, sondern ordnend. Es duldet nicht, dass Menschen von Dämonen gequält werden, während man sich mit den Strukturen arrangiert, die dieser Qualraum geben. Wenn der König handelt, befreit er und entlarvt zugleich die Bindungen, an denen Herzen hängen. So steht diese Begebenheit wie ein Spiegel vor jeder Generation. Christus, der König, ist gekommen, um Menschen aus der Herrschaft des Bösen herauszuretten, und seine Autorität ist unbestechlich. Wo er mit seinem Einfachen geht, Mächte vertreibt, öffnet er zugleich einen Raum, in dem Reinheit, Klarheit und heilige Freiheit wachsen können. Zugleich stellt er die Frage, was uns wichtiger ist, der Bestand unserer vertrauten Gewohnheiten oder die Gegenwart des Königs. Ermutigend ist, dass seine Macht sich nicht von unserer Blindheit aufhalten lässt. Selbst dort, wo Menschen ihn wegschicken, setzt er seine Geschichte mit Befreiten fort. Und überall, wo sein Wort Gewicht bekommt, werden nicht nur Dämonen vertrieben, sondern Menschen lernen neu, was ein sauberes, von Kompromissen gelöstes Leben im Licht des Königreichs der Himmel bedeutet. Und er sprach zu ihnen, geht hin. Sie aber fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und siehe, die ganze Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, und sie kamen um in dem Gewässer. Das Schwein, denn es hat gespaltene Hufe, und zwar wirklich aufgespaltene Hufe, aber es käut nicht wieder, unrein soll es euch sein. Die Begegnung mit dem König, der Dämonen austreibt, lädt dazu ein, seine Autorität über alles Unreine anzuerkennen und innerlich frei zu werden von jenen Kompromissen, mit denen man sich bisher arrangiert hat, damit seine Gegenwart wichtiger wird als jeder Verlust. Der König, der Sünden vergibt und zum neuen Leben aufstehen lässt. Die Geschichte des Gelähmten, der zu Jesus gebracht wird, beginnt mit einer irritierenden Verschiebung der Perspektive. Alle Augen sind auf die sichtbare Not gerichtet, ein Mensch, der nicht gehen kann, abhängig von den Händen anderer. Doch als er vor dem Herrn liegt, spricht Jesus zuerst nicht zur Lähmung, sondern zur Schuld. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Habe Mut, Kind, deine Sünden sind vergeben. In diesem Wort nimmt der König eine Diagnose vor, die tiefer reicht als jede äußere Beobachtung. Er erkennt, was den Mann in der Tiefe bindet, und setzt dort an. Die Lähmung wird nicht bagatellisiert, aber sie ist nicht das Erste. Zuerst wird die Beziehung zu Gott wiederhergestellt, der schwere Schatten der Schuld wird weggenommen. In Vers 2 heißt es: Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Habe Mut, Kind, deine Sünden sind vergeben. Dass in Vers 2 die Sünden erwähnt werden, macht deutlich, dass der Gelähmte wegen seiner Sünden krank war. Diese unsichtbare Handlung provoziert den Widerspruch der Schriftgelehrten. In ihren Herzen kommt der Gedanke auf, dass hier Gotteslästerung geschieht, denn sie wissen, Sünden vergeben kann nur Gott. Jesus deckt ihre inneren Überlegungen auf, und zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten, und macht gerade dadurch sichtbar, wer vor ihnen steht, Gott im Menschensohn, der Herz und Gewissen durchschaut. Um verständlich zu machen, dass die unsichtbare Vergebung real ist, gibt er ein sichtbares Zeichen. Er sagt zu dem Gelähmten, er solle aufstehen, sein Bett nehmen und nach Hause gehen. Die Heilung ist nicht Selbstzweck, sie bestätigt, dass der Sohn des Menschen auf Erden Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Das Neue Testament spannt hier einen weiten Bogen. Die Vollmacht zur Vergebung ist mit seinem Weg der Erniedrigung und Erhöhung verbunden. Von Jesus heißt es, diesen hat Gott zu seiner Rechten als Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und an anderer Stelle, daher sei euch kundgetan, ihr Männer, Brüder, dass euch durch diesen die Vergebung der Sünden verkündet wird. Der König vergibt nicht aus bloßer Souveränität, sondern als der, der sein Leben hingibt und vom Vater erhöht ist. Seine Autorität ist durch das Kreuz gegangen. Deshalb ist die Vergebung, die er zuspricht, endgültig, tragfähig und schöpferisch. Die Reaktion der Volksmenge zeigt, wie tief diese Vollmacht wirkt. Als aber die Volksmengen es sahen, fürchteten sie sich und verherrlichten Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat. Sie ahnen, dass Gott sich in einer neuen Weise den Menschen zugewandt hat, in einem Sohn des Menschen, der Sünden vergibt und Gelähmte aufrichtet. Wer diesem König begegnet, bleibt nicht an dem Ort liegen, an dem ihn Sünde und Folgen der Sünde festgehalten haben. Vergebung wird zu einem Beginn, nicht zu einem Schlusspunkt. Der Weg nach Hause, das Tragen des Bettes, das einst Symbol der Unbeweglichkeit war, wird zum Zeichen eines neuen Lebens unter dem königlichen Wort. So lädt die Geschichte ein, der Stimme des Menschensohnes zu vertrauen, die in die tiefste Schuld hineinspricht, um aufzurichten, was gefallen ist, und aus innerer Lähmung ein beherztes Gehen im Licht des Königreichs der Himmel zu machen. Und zugleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich überlegten, und sprach zu ihnen: Was überlegt ihr dies in euren Herzen? Diesen hat Gott zu seiner Rechten als Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Dass der König als Sohn des Menschen Sünden vergibt, bedeutet, dass niemand auf seine sichtbare Lähmung festgelegt bleibt, wo sein Wort der Vergebung unser Inneres trifft, beginnt ein neuer Weg, auf dem vergangene Lasten nicht mehr unser Lager, sondern ein Zeugnis seiner Gnade sind. Herr Jesus Christus, du himmlischer König, der du Sturm und Dämonen mit einem Wort zum Schweigen bringst und die Macht hast, Sünden zu vergeben, weite unseren Blick für deine unsichtbare, aber reale Autorität in unserem Leben. Wo Angst, Schuld oder dunkle Mächte uns einzuschüchtern versuchen, lass dein gesprochenes Wort in uns Glauben wecken und inneren Frieden schaffen. Reinige unsere Herzen von allem, was unrein ist in deinen Augen, und löse uns von Bindungen, an denen wir bisher festgehalten haben. Danke, dass deine Vergebung nicht nur unsere Vergangenheit zudeckt, sondern uns auf die Füße stellt und ein neues Gehen mit dir möglich macht. Stärke in uns die Gewissheit, dass nichts und niemand dein Reich aufhalten kann und dass du uns durch deine königliche Gnade bis ans Ziel bringst. Amen.